So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce-Geflüster. Heute mit unserem Head of DSP, Michael Meyer. Herzlich willkommen.
Servus, hi zusammen.
Yes, heute Expertenfolge haben wir uns schon sehr, sehr lange vorgenommen. Warum? Weil es mittlerweile einen großen Fragekatalog gibt zum Thema DSP. Deswegen, Michi, du bist seit fast 6 Jahren Teil von eFly. Mittlerweile Head of DSP. Hol uns mal ab. Amazon ist mehr als nur ein Marktplatz. Was genau ist die Amazon DSP?
Yes, genau. Amazon DSP für viele immer noch eine Blackbox. Amazon hat sich in den 6 Jahren, wo ich jetzt mit dabei bin, bei der eFly, aber auch schon länger natürlich extrem weiterentwickelt. Und Amazon ist meiner Meinung oder generell auch nicht mehr nur der Marktplatz Amazon.de, sondern mittlerweile ein riesiges Medienökosystem, das sich dahinter entwickelt hat. Wir sprechen eben von Prime Video, einen Twitch, einen Freevee, Amazon Music. Und das sind alle Themen, die mittlerweile auch zu Amazon dazugehören, wo wir uns über die Amazon DSP dann auch Zugang zu diesem Inventar schaffen können, um Sichtbarkeit zu generieren oder auch unsere Produkte letzten Endes zu platzieren. Und darum soll es heute auch in der Folge etwas gehen.
Yes, heute vor allem auch sehr viele Fragen, die immer wieder aufkommen. Erste Frage von mir ist, ja, oft werde ich gefragt, Adi, aber DSP ist doch nur für Branding, nur für Awareness, nur mit einem hohen Budget. Stimmt das Ganze?
Jein. Erstmal würde ich das Ganze mit Nein tatsächlich auch beantworten, ist auch mit weniger Budget zur Verfügung. Die Frage ist immer, was ist die Zielsetzung und was ist die Kampagne Art, was ist die Strategie dahinter? Grundsätzlich muss ich auch genügend Reichweite einkaufen, genügend Budget für genügend Reichweite haben, um mit den Daten arbeiten zu können und auch einen gewissen Impact zu erzielen. Deshalb haben wir jetzt bei einer Prime-Video-Kampagne schon auch ein gewisses höheres Budget, das wir benötigen, aber auch mit High-Intent-Audiences, also Strategien, wo der Kunde sehr nah am Kauf ist, kann ich auch mit deutlich weniger Budget arbeiten und damit auch Kampagnen steuern.
Okay, bedeutet, wir können die Frage beantworten mit sowohl als auch Branding, ja, aber natürlich auch dann Retargeting, Low Budget und Co. kann man auch mal reinstarten und gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt.
Genau, es ist letzten Endes strategieabhängig. Wir haben auch kein direktes Mindestbudget. Nichtsdestotrotz für eine Awareness-Kampagne sollte ich schon mit mehr Budget arbeiten als jetzt mit reinen Retargeting-Kampagnen. Aber gerade mit Retargeting-Kampagnen kann man auch einen softeren Einstieg über die Amazon DSP wählen.
Ja, heute auch ein bisschen Freestyle von den Fragen, passt aber, glaube ich, thematisch auch ganz gut. Und zwar Amazon hat ja auch im Q1 relativ viele Neuigkeiten rausgebracht mit einem Microsoft, mit einem Spotify, mit einem Netflix. Mich fragen immer viele, warum macht Amazon so viel im DSP-Bereich und was ist das Ziel davon? Für Amazon vor allem.
Amazon hat, denke ich, die Vision, die DSP Nummer 1 zu werden. Die DSP mit jeglichem Inventar, um einfach den Nutzer oder den Kunden über den ganzen Tag hinweg zu verfolgen. Also, dass wir über Amazon DSP letzten Endes den Nutzer beim Aufstehen über ein Amazon Music oder auch einen Spotify,
Oder Alexa.
welches neu mit dazu kam, zu erreichen. Dann über die Bahnfahrt vielleicht auch auf Amazon Marktplatz einfach Sichtbarkeit zu schaffen. Aber auch wenn der Nutzer am Ende des Tages auf der Couch ist oder der Kunde, der Endkunde, da einfach auch wieder Sichtbarkeit zu schaffen. Und das ist die Zielsetzung von Amazon, in jeglichem Lebensbereich des Kunden auch präsent zu sein. Und damit schalten sie auch sehr viel Inventar mit dazu, wie auch einen Netflix oder auch einen DAZN.
Das heißt, für Amazon ist wahrscheinlich der Marktplatz durchgespielt, mehr oder weniger. Das heißt, das ist sozusagen das große Zukunftsthema von Amazon.
Könnte man so sagen, ich gehe stark davon aus, die Vision ist, es gibt ja mehrere DSPs, da sprechen wir von einem
Wollte ich auch noch
Google
fragen?
DSP,
Genau.
einem Taboola, Trade Desk und ich gehe stark davon aus, dass Amazon einfach auch die Zielsetzung hat, die DSP Nummer 1 zu sein, was das ganze Inventar angeht.
Du hast gerade schon die anderen DSPs angesprochen. Wo steht Amazon aktuell? Sind die dann knapp hinter Google? Wie ist es von der Aufteilung aktuell?
Aufteilung würde ich sagen, Amazon ist schon weit oben mit dabei, gerade aber einen Trade Desk oder auch einen Google vom Grundvolumen gegebenenfalls noch etwas höher. Kenne ich jetzt aber auch die genauen Zahlen, um ehrlich zu sein, nicht. Da macht Amazon aber sehr viele Schritte, gerade mit einem Netflix, einem Disney oder auch einem Sky, womit angeschlossen wird, um hier einfach auch ja, den Wettbewerb voran zu sein, wie man es bei Amazon auch generell kennt.
Die verschiedenen DSPs haben wir jetzt gerade kennengelernt. Was ist auch der Unterschied bezüglich Kampagnensteuerung oder der allgemeinen DSP, Google versus Amazon? Was gibt es da für Unterschiede?
Grundsätzlich in der allgemeinen Kampagnensteuerung sind gleiche Zielwerte. Der große Unterschied sind Daten. Amazon DSP arbeitet natürlich mit den Amazon-Daten, also den Marktplatz-Daten, was für mich ein großer USP für die Amazon DSP ist, weil wir hier von Kaufdaten sprechen. Amazon weiß, was der Kunde kauft, was der Nutzer searcht und was am Ende des Tages, was für ein Kaufinteresse der Kunde hat. Beim Google beruht sehr viel auf Suchdaten. Über Google, bei einem Meta sind es Interessendaten, wie was liked ein Nutzer, was wem folgt der Nutzer. Und Kaufdaten sind letztendlich schon nochmal einen Schritt weiter entscheidender, weil was ein Kunde kauft, das braucht er am Ende des Tages auch. Suchen tut man mehr.
Verstehe. Ja, oft kommt die Frage, wenn ich jetzt ein Amazon DSP anbinde, habe aber parallel schon einen Google-Account, Google Ads, kommen wir uns da nicht in die Quere? Wie läuft das Ganze ab?
Nicht gezwungenermaßen. Also es gibt Vorkehrungen, die man treffen muss in den strategischen Entscheidungen. Wir haben bei beiden DSPs Inventare, wo es zu einer Überschneidung kommen kann, weil beide DSPs sozusagen dann auf gleiche Werbeplätze bieten, wo wir dann auch von einer Kannibalisierung sprechen. Wichtig ist, dass wenn man gleiches Targeting über die zwei verschiedenen Plattformen ausspielt, dass wir sicherstellen, dass wir jetzt nicht das gleiche Inventar über die Amazon DSP wie über eine Google DSP ansprechen, oder auch durch die Daten, die wir letzten Endes haben, können wir auch sicherstellen, dass wir nicht Käufer vom Webshop nochmal zusätzlich über die Amazon DSP ansprechen, also durch Exkludierungen, Negierungen oder auch durch die reine Auswahl des Inventars, wo werde ich ausgespielt, kann ich sicherstellen, dass keine Kannibalisierung stattfindet. Mehr oder ein größerer Vorteil durch beide DSPs ist natürlich auch nochmal mehr Reichweite, inkrementelle Reichweite zu schaffen, weil ich bei den DSPs auch vereinzelte exklusive Werbeplätze habe. Gerade ein Prime-Video ist ein Beispiel, wo ich eben auch nur über die Amazon DSP erreichen kann.
Das heißt Plätze, die sozusagen die Google DSP nicht anbietet und nicht im Portfolio hat.
Genau, vice versa ist das YouTube auch der große Vorteil. Ein Werbeplatz, den die Amazon DSP nicht im Portfolio hat, aber genau, so hat halt Amazon DSP auch eine Music, ein Spotify mittlerweile angebunden, auch wenn es nicht direkt zum Amazon-Ökosystem gehört.
Yes, das heißt, nutzt beides, nutzt von beiden die Vorteile. Thema Kannibalisierung haben wir abgeschlossen, nicht vorhanden, wenn man es richtig macht. Das deswegen sehr, sehr spannend. Lass uns gerne mal reintauchen bezüglich DSP und allgemeiner Steuerung. Vor einigen Jahren gab es ja das Thema Amazon DSP mit diesem, ich mache es direkt mit Amazon, man muss aber ein Mindestbudget legen. Damals war es, glaube ich, von 35.000 Euro, war vor 2-3 Jahren. Mittlerweile haben ja ein paar Agenturen Zugang. Warum mit eFly, warum mit einer Agentur und wie läuft das Ganze da ab?
Genau, früher waren die Mindestspendings, Mindestbudgets noch 35.000 Euro im Monat. Mittlerweile ist das Ganze nochmal deutlich limitierter. Oder wir sprechen auch von höheren Budgets für einen Zugang. Und da ist ein klarer Vorteil, dass die Eintrittsbarrieren über eine Agentur, wie bei uns beispielsweise, deutlich geringer sind und man nicht ein Mindestbudget von 35.000 oder auch 50.000 Euro im Monat hat, um DSP schalten zu können.
Dann klassische Frage, okay, wenn nicht 35 oder 50.000, mit welchem Budget sollte man starten, um wenigstens etwas Budget zu haben und dass es sich auch lohnt?
Wichtige Frage, immer auch.
Die kommt immer, die Frage.
Die kommt immer, immer auch schwierig zu beantworten, weil es auch strategisch abhängig ist. Mhm. Sprechen wir jetzt von einer Streaming-TV-Kampagne oder auch einer größeren Awareness-Kampagne, dann haben wir da auch Budgets, die in dieser Größenordnung liegen, weil ich teurere 1.000 Kontaktpreise habe, also ich zahle mehr für die Impression und brauche auch damit genügend Budget, um den Nutzer zu oder genügend Nutzer zu erreichen, um einen Impact zu haben. Gerade um die ersten Tests zu gehen im Consideration Awareness Bereich, kann man, glaube ich, schon 5.000 Euro mal im Monat als Hausnummer nehmen, mit dem wir auch genügend Daten sammeln zu können und auswerten zu können, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich aber auch rein, also ich spreche da oder wir sprechen da immer von High Intent Audiences, bedeutet Kunden oder Nutzer, die ein hohes Interesse oder ein hohes Kaufinteresse haben letzten Endes, also sehr nah am Kauf sind, da kann man auch mit nochmal weniger Budget starten, klassische Retargeting Audiences.
Was heißt Beispiel. Weniger? Bedeutet Anfang vierstellig 1500.
Ja, kann man starten, muss sich aber auch bewusst sein, dass es hierbei eben dann vorwiegend um Remarketing gegebenenfalls noch Competitor Audiences angeht und man nicht noch in den höheren Funnel geht, einfach aus dem Grund, weil es dann ja nicht direkt funktioniert, aber ich einfach zu wenig Reichweite generiere, um wirklich einen Mehrwert zu schaffen.
Okay, dann halten wir mal fest, ab 1500, wie gesagt, die Frage kommt sehr, sehr oft, alles drunter macht, glaube ich, keinen Sinn und alles drüber, je nach Budget, dann auch Richtung Awareness, Branding, Prime Video etc. pp. Ja. Dann müssen wir mal gucken, inwiefern wir darüber sprechen dürfen, aber ich glaube, auch spannendes Thema, und zwar Kooperationen mit Amazon. Bei uns, wenn Kunden im Office sind, sind sehr oft die Amazon-Ansprechpartner mit dabei, genau aus einem Grund. Ja, warum? Weil eine Zusammenarbeit mit Amazon X eFly, X Kunde eigentlich auch immer erfolgreicher läuft und spannenderweise, wenn man natürlich auch sehr, sehr oft Added Value bekommt im Bereich DSP. Frage an dich, was ist der Added Value? Warum gibt es den und wie läuft das Ganze ab?
Added Values sind letzten Endes Incentives von Amazon. Die gibt's ja auch im Bereich Sponsored Product für neue Werbemittel, wo Amazon neue Kanäle fördern will, um den Eintritt oder die Eintrittsbarrieren dadurch einfach kleiner zu halten, attraktiver zu machen, neue Produkte zu testen. Mhm. Und da ist der Added Value ein Incentive von Amazon.
Bedeutet auch an jeden Zuhörer, erste Amazon DSP-Kampagne gibt es meistens Added Value, für die Prime-Video-Kampagnen gibt es meistens Added Value. Auch da, wenn ihr keinen Ansprechpartner habt von Amazon, gerne auf uns zukommen, dann können wir euch auch da mal connecten, weil, wie gesagt, das macht Sinn und vor allem, ja, kann man mitnehmen, um da vor allem auch die ersten Schritte Richtung DSP zu machen.
Vor allem aber auch die Zusammenarbeit mit Amazon steht da natürlich auch im Vordergrund. Genau. Amazon hat Zugriff auf Daten, auf die man als Agentur oder als Seller, als Händler, als Marke keinen Zugriff hat. Und da bietet sich's immer an, immer eine sehr enge Zusammenarbeit natürlich auch zu Amazon zu pflegen, abseits von jeglichen Incentives.
Deswegen nochmal ein Tipp, auch immer zu den Vor-Ort-Terminen einladen, weil auch da it's a people game und dann sind Zusammenarbeiten meistens nochmal ein Ticken erfolgreicher als ohne. Ja, nächste Frage, wir hatten es gerade schon bezüglich Q1, was dazu kam, gerade Microsoft, Netflix und Spotify. Nächste Woche ist Dienstag, also heute ist der 10. April, nächste Woche Dienstag ist dann die Amazon Unboxed. Bei der Amazon Unboxed wird auch erfahrungsgemäß bekannterweise immer relativ viel über DSP erzählt. Frage an dich, wie stellst du dir die Zukunft vor, auch für deine Abteilung? Wie glaubst du, wird sich die DSP entwickeln und was können wir erwarten in den nächsten Monaten?
Ja, ich glaube, Amazon legt weiterhin einen sehr großen Fokus auf die DSP. Sie werden die Amazon Marketing Cloud, auch ein wichtiger Zusammenhang hiermit, weiter ausbauen, um uns einfach als Advertiser oder als Marketer mehr Daten zu liefern, mehr Klarheit über unsere Marketingstrategien oder Marketingentscheidungen. Und da wird ein riesiger Fokus, glaube ich, auch wieder auf der Unboxed am Dienstag liegen. Zusätzlich ist der grobe Plan von Amazon, die DSP auch generell in die klassische Konsole zu integrieren. Wird spannend, also ich glaube, da werden auch noch einige Schritte gemacht, dass die DSP nochmal deutlich zugänglicher für alle wird.
Genau, bedeutet, das gab es, wie gesagt, auch schon ein paar Updates, dass in der normalen Werbekonsole dann einfach ein Reiter auftaucht, AMC, und dann kann man direkt in die Daten rein. Macht es natürlich einfacher, auch mit den Daten zu arbeiten, weil aktuell hat es ja auch bloß jede Agentur oder Amazon halt. Lass uns vielleicht nochmal Richtung AMC schauen. AMC war vor allem auch in den letzten Monaten ein großes Thema, auch gerade mit Path to Conversion, Time to Conversion. Inwiefern macht die AMC Sinn? Inwiefern kann man mit den Daten arbeiten und was bringt es auch vielleicht für die allgemeinen Kampagnen?
Ja, AMC, kurz und knapp, must have mittlerweile meiner Meinung nach. Die Amazon DSP gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Amazon Marketing Cloud gibt es auch schon länger. Aber jetzt knapp seit, ja, ich würde mal sagen, zwei bis drei Jahren ist die Datenqualität und was wir aus der Amazon Marketing Cloud rausbekommen, einfach nochmal so krass viel besser geworden, was uns in den Marketingentscheidungen so viel weiterhilft. Also um ein Beispiel zu nennen, früher war es häufig so, dass wenn wir jetzt Awareness-Kampagnen schalten, wir häufig nur mit Impressions, CTR arbeiten konnten, keinen klaren Return of Invest KPIs. Und durch die Amazon Marketing Cloud können wir, ja, ich sag mal immer, Licht ins Dunkle bringen, den Blindflug etwas anders betrachten. Bedeutet, wir kriegen die Customer Journey nachvollzogen. Kunde sieht eine Prime-Video-Kampagne, geht danach auf sein Handy auf Amazon, klickt eine Sponsored-Product-Kampagne, schaut sich das Produkt an. 3 Tage später schaut er nach dem Wetter, wie wird's Wetter am Samstag, kriegt auf wetter.de nochmal eine Display-Retargeting-Kampagne angezeigt und kauft über diese. Dann hatten wir in der Vergangenheit den Sale bei der Display-Retargeting-Kampagne gesehen und die Prime-Video-Kampagne konnten wir nie genau zuordnen, wie viel Sales dann auch, wie sich die Kaufrate dadurch ins Positive beeinflusst worden ist und da genau durch diese Metriken Customer Journeys können wir auch wirklich dann wieder eine Prime-Video-Kampagne anhand von Kauf-KPIs messbar machen.
Auch da, ich glaube für die Zuhörer ganz, ganz wichtig, die meisten haben sich Daten gewünscht von Amazon, jetzt auch die letzten Jahre. Mittlerweile gibt es eigentlich an jeder Stelle diese Daten mit der AMC, mit den Category Insights, mit POI, deswegen auch da Appell, nutzt die Daten. Ich glaube, man kann auch sehr viel für die Kampagnen dadurch ableiten und dementsprechend effizienter umsetzen. Und gerade in Zeiten, wo die meisten Richtung Bottomline, Richtung, hey, man guckt sich nochmal die Zahlen nochmal einen Ticken genauer an, ist vor allem die AMC, glaube ich, Game Changer, auch Richtung, wie es der Michi gerade beschrieben hat, Time to Conversion, Path to Conversion, was ist effizient, was ist nicht effizient. Dementsprechend, glaube ich, ein tolles Tooling. Eine Frage noch von mir, und zwar, was auch sehr, sehr oft aufkommt, wie erkenne ich diese DSP-Creatives? Ist da ein Amazon-Logo dran, ist da kein Amazon-Logo dran? Erkenne ich das direkt in den Creatives?
Nicht direkt, sowohl als auch, aber ich würde, nee, eigentlich nicht. Wir haben klassische Responsive E-Commerce, sprechen wir davon, also sind Amazon automatisch erstellte Creatives. Da hat man die CI von Amazon mitgegeben, man sieht die Bewertung. Das ist ein Creative, das sehr nah am Kauf des Kunden ist, damit auch im ROAS sehr, sehr effizient. Ähnelt den klassischen SDA. Creatives an der Stelle und sind auch sehr ähnlich dazu. Zusätzlich kann ich aber auch meine eigenen Display-Creatives erstellen und über die DSP mit ausspielen. Darüber erkennt man dann nicht, ob sich jetzt über eine Trade Desk oder auch eine Amazon DSP im ersten Kontext handelt.
Gibt es von dir noch einen heißen Tipp, welcher Call to Action bisher am besten funktioniert hat?
Call to Action hängt auch wieder von der Audience ab, was aber sehr spannend ist und was wir sehr gerne nutzen bei...
Ich will ja noch paar Themen entlocken. Ja,
kriegen wir hin.
Nee, Best aber Practices.
Gerade was sehr, sehr gut funktioniert, ist das ganze Thema erhältlich bei Amazon. Also ja. Wir können im Amazon CI auf unseren Creatives sozusagen nochmal ein Emblem, ein Element ergänzen mit erhältlich bei Amazon und das dürfen wir nur außerhalb von Amazon ausspielen, funktioniert aber sehr gut, weil die Kunden auch diesen Amazon Trust, den jeder Deutsche, glaube ich, mittlerweile hat, mitgeben und der Kunde weiß auch, wenn er diese Werbung klickt, landet er auf Amazon und das funktioniert gerade nochmal als CTR-Boost sehr, sehr gut.
Das heißt, nutzt das Vertrauen von Amazon mit diesem Emblem, damit nachher auch die CTR oder CTR besser ist.
Ja, definitiv. Da war ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, Champions League geschaut und dann kam auf Prime Video Spot von Bosch, Waschmaschine war es, glaube ich, und dann kam am Ende auch nochmal erhältlich bei Amazon. Fand ich sehr, sehr gut in der Umsetzung, weil jeder Prime-Kunde natürlich auch Amazon-Kunde ist und auf Amazon shoppt. Das könnte ein Beispiel sein und gerade im Display-Bereich funktioniert das auch sehr, sehr gut, was die CTR angeht. Also da haben wir wirklich 20-25% bessere CTRs im direkten Vergleich mit Krass. Emblem versus ohne.
Da haben wir da schon mal den heißesten Tipp, nutzt das. Dann vielleicht letzte Frage von mir und zwar, wir haben relativ oft Prime-Video-Kampagnen. Vor kurzem auch bei Höfochemie kann man, glaube ich, auch erzählen bezüglich der Poolsaison, die wir schön vorbereitet haben. Wie läuft ein Best Practice im Bereich Prime Video ab? Vorbereitung, Nachbereitung, auch bezüglich Saison. Wir haben ja zum Beispiel auch bei Pari, wo man auch erzählen darf, Starnberger See, auch mit Krankheiten zu tun, wenn dann vor allem die Krankheiten losgehen Richtung Oktober, November. Was empfiehlst du bezüglich Saisonalitäten? wann Prime Video und was vor allem danach Richtung Retargeting und Co. Wie ist da so der perfekte Ablauf einer Prime Video Kampagne?
Ja, also die Aktivierungszeit, wie du schon sagst, ist sehr, sehr entscheidend. Wir sind bei Prime Video definitiv im Awareness-Bereich. Deshalb wollen wir damit auch gegebenenfalls eine Lean-In-Phase kreieren zur Saisonalität. Also wenn jetzt, sage ich mal, die Saison am 1.5. startet, dann will ich gerne die Prime-Video-Kampagne schon früher anlaufen lassen, dass ich genügend Reichweite erziele, eine genügend große Audience erreiche, die ich im Nachgang auch wieder in den Conversion-Funnel hinüberführen kann durch beispielsweise Display-Retargeting-Kampagnen, die die Nutzer dann erreichen, der die Prime-Video-Kampagne gesehen hat, was ja auch ein großer, großer Vorteil gegenüber den klassischen linearen TV-Kampagnen ist, dass ich mit den Nutzern arbeiten kann, die ich eben auch darüber erreiche.
Yes, soweit mal mein Fragenkatalog, würde ich sagen, abgearbeitet. Michi, hast du noch offene Themen? Willst du noch irgendwas loswerden?
Nicht direkt. Ich glaube, ich kann einfach nur noch mal die klare Empfehlung geben. Schaut euch die DSP an, testet das Ganze. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die Entwicklung geht gerade hin. Ich glaube, wir merken es alle auf Amazon. Wir sprechen von einer CPC-Inflation. Der Markt ist in vielen Teilen übersättigt. Und da kann die DSP auch ein sehr, sehr guter Hebel sein, indem ich dem Preiskampf, dem Geburtskampf auf Amazon entgehe und meine Reichweite, meinen Traffic und auch meine Impressions außerhalb von Amazon effizienter einkaufe.
Man muss auch sagen, viele hatten immer die Ausrede, Amazon DSP ist eine große Blackbox. Dadurch, dass wir jetzt aber die ganzen Daten haben, wie wir es gerade beschrieben haben, ist die Ausrede, würde ich sagen, obsolet. Bedeutet jetzt Time to Shine, testet Retargeting und dann vor allem bei Erfolg immer mehr, immer einen Schritt weiter. Deswegen würde ich sagen, gutes Schlusswort, gutes Wort zum Sonntag von dir, Michi. Dann freuen wir uns auf eine sehr spannende Unboxed nächste Woche in Düsseldorf. Wir berichten, welche Themen es gab und welche Updates es gab. Und mit dir, Michi, würde ich dann sagen, machen wir nochmal einen Amazon DSP Deep Dive in einer der nächsten Folgen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Michi. Vielen Dank für die Insights. Bis zum nächsten Mal.
Danke ebenfalls. Ciao.